Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, der zweite Lockdown steht an in Deutschland und damit müssen auch die Kinos wieder schließen. Das Thema, das die Filmbranche natürlich derzeit beschäftigt. Und ein großer Darsteller ist gestorben, Sean Connery. Sean Connery war der Inbegriff der Männlichkeit, berühmt geworden als Geheimagent James Bond. Mit dieser Rolle blieb er auch immer verknüpft, auch wenn er in seiner langen Karriere über 90 Filme gedreht hat. 2003 hat er sich dann zurückgezogen. Im August hat Sean Connery seinen 90. Geburtstag gefeiert. Und vor einer Stunde kam die Nachricht, der Schotte ist gestorben. Love über Land blickt wehmütig zurück auf einen guten Kerl, Ex-Bodybuilder, Ex-Milchmann, Original-Bond und einen extrem prägnanten Schauspieler.
Shocking. Positively shocking.
Als Sean Connery 1962 als James Bond rauskam, da waren 007 Filme zum Träumen. Eisklingelnde Cocktails in Nassau, schnelle Wagen, Luxus aller Art, Technoflash und sexuelle Freizügigkeit. Und die verführerischsten Frauen landeten stets irgendwie überaus dekorativ in James Bonds Armen.
Darf ich mal meine Freundin hierher setzen? Sie belästigt sie nicht, sie ist nämlich tot.
Zur selben Zeit wie die Beatlemania überschwemmte auch eine Bondmania mit kreischenden Teenagern und aufdringlichen Reportern die Welt und das Leben der Connerys, weshalb ihn seine erste Frau nach 11 Jahren dann auch verließ.
They were in the toilet with the cameras and stuff. Now, I can't
Sie waren auf der Toilette mit ihren Kameras. Nun, ich kann mir nichts Uninteressanteres für wen auch immer vorstellen als mich auf der Toilette.
Being in the toilet.
Den bodenständig klaren Blick hat er nie verloren. Der Junge aus ärmlichen Arbeiterverhältnissen in Edinburgh, der mit 9 vor der Schule Milch rumbrachte, mit 13 von der Schule abging, um als Kohlenträger und im Tiefbau zu arbeiten, als Sargpolierer, Fliesenleger, im Stahlwerk und als Aktmodell. Der junge Mann, der sich selbst das Schauspielen beibrachte und, weil er so echt wirkte, wenn er spielte, ans Theater durfte. Arthur Miller, Anna Karenina oder Macbeth. Er kriegte auch Rollen im Fernsehen und in kleineren Filmen. Aber es dauerte noch immer 10 Jahre, bis die Produzenten dieses wunderlichen neuen Spionagefilmprojekts den 32-Jährigen anheuerten.
Bond. James Bond.
6 Bond-Filme hat Sean Connery gedreht, inklusive des Nachschlags von 1982, um den Ur-Bond-Produzenten eins auszuwischen. Aber nach den ersten 2, 3 sagte ihm sein Gespür für die Menschen, dass er unbedingt was gegen das Bond-Image tun musste. Er probierte sich aus, spielte in Hitchcocks Psychothriller Marnie und in Sidney Lumets düsterem Antimilitär-Psychodrama The Hill und spätestens mit The Offense, Sein Leben in meiner Gewalt von 1973, hatte er dann auch die Kritiker überzeugt. Wieder mit Lumet gab er einen Polizisten aus der Arbeiterklasse, der einen Kinderschänder verhört und daran zerbricht, ihn schließlich umbringt. Sean Connery war ein Mann, ein richtiger Mann. Egal ob als Berberfürst in Der Wind und der Löwe, als alternder Robin Hood in Robin und Marian und dann für John Huston und mit seinem alten Kumpel Michael Caine im Bravourstück Der Mann, der König sein wollte. Die Rolle des Zauberers Gandalf im Herrn der Ringe lehnte Connery ab, weil er den Sinn der komplizierten Geschichte nicht verstand, sagte er.
In terms of the complexities.
Was die Komplexität betrifft, ich versuche immer, alles so einfach wie möglich zu halten, was auch immer die Charaktere oder die Geschichte erzählen. Und so konzentrierte er den Blick des Zuschauers auf seine schiere Präsenz. Als Barbar mit langem Zopf und rotem Lendenschurz oder als stahlgrauhaariger Kapitän des U-Boots Roter Oktober, als Strickjacke tragender, weltfremder Verleger oder als quertreibender, überaus abgeklärter Franziskanermönch im Namen der Rose. Beim Vater von Indiana Jones kam sogar sein wunderbar komödiantisches Talent zum Vorschein.
Diese Burschen versuchen uns umzubringen.
Ich weiß, Vater!
Das ist eine neue Erfahrung für mich.
Und für die Unbestechlichen kriegte er schließlich seinen einzigen Oscar. Als Nebendarsteller für den alterserfahrenen Polizisten Jim Malone zur Prohibitionszeit neben Kevin Costner, der heute noch von dem Kollegen schwärmt.
Well then, you just fulfilled the first rule of law enforcement. Make sure when your shift is over, you go home alive. Here endeth the lesson.
Zu Anfang seiner Karriere hatte man Sean Connery geraten, als erstes müsse er unbedingt den schottischen Akzent ablegen. Aber Connery meinte, so spreche ich nun mal. Und egal, was die Leute von ihm hielten, ihn interessierte eigentlich nur das Schauspiel, gut zu arbeiten, wie als Milchmann. Weil das irgendwann nicht mehr ging, zog er sich, konsequent wie ein sturer Schotte eben, in den Ruhestand zurück. 2003 war das nach der furchtbaren Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ich habe die Idioten satt, die inzwischen in Hollywood arbeiten, sagte er damals. Jetzt ist der große Schauspieler und Schotte Sir Sean Connery tatsächlich gestorben. Und diesmal macht er es wahr.
Never again.
Never?
Never.
Never say never again. Never.
Love über Land über einen begnadeten Schauspieler. Sean Connery ist tot. Er starb 90-jährig in der Nacht im Schlaf auf den Bahamas, wie die BBC mitteilte. Nach dem Lockdown im Frühjahr herrschte Hoffnung in der Filmbranche, dass die Menschen nach den langen Wochen in den eigenen vier Wänden wieder in die Kinos strömen. Aber die Zuschauermengen blieben aus. Nun richteten sich die Hoffnungen der Kinos auf den Herbst. Es hieß aus der Branche immer wieder, die Kinos könnten überleben, wenn es keinen zweiten Lockdown gäbe. Aber jetzt ist er da, der Lockdown. Die Kultureinrichtungen und damit auch die Kinos machen ab Montag zu. Christian Berndt über Neues aus der Kinowelt in Corona-Zeiten.
Ich bin auch heute jetzt hier, weil ich unbedingt nochmal gehen möchte und auch die Kinos nochmal unterstützen möchte. Weil ich denke, Kinos und Ähnliches haben wirklich Vorsorge getroffen, dass da die Ansteckungsgefahr oder viel geringer ist als an anderen Orten, wo nicht geschlossen wird.
Ein Besucher des Berliner Programmkinos Lichtblick kurz vor dem neuen Lockdown. Das Lichtblick hat ein aufwendiges Hygienekonzept entwickelt, wie es für Kinos vorgeschrieben ist. Ansteckungsfälle in Filmtheatern sind bisher nicht bekannt.
Umso bitterer, dass wir jetzt dennoch zumachen müssen,
sagt Hansi Ostinger vom Lichtblick-Kollektiv. Er glaubt jedoch, dass das Lichtblick-Kino überlebt, allerdings nur, wenn die für den Lockdown-Zeitraum geplanten Staatshilfen fließen. Die sehen für Betriebe unter 50 Beschäftigten 75% des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat vor. Vorsichtig optimistisch ist auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg.
Es gibt eine positive Nachricht, dass der ein oder andere Verleih tatsächlich sagt, dass er seine Filme, die er im November starten wollte, einfach nur auf den Dezember schiebt und sich freut, wenn die Kinos wieder aufmachen.
Dauert der Lockdown allerdings länger, sieht es düster aus, so Berg.
Wenn es tatsächlich so ist, dass wir das Weihnachtsgeschäft nicht mitnehmen dürfen, da lege ich meine Hand für ins Feuer, dann werden ganz viele Kinos gar nicht mehr öffnen. Wir haben in diesem Jahr einen Umsatzeinbruch von 1 Milliarde. Das kann auch eine Regierung irgendwann nicht mehr auffangen.
Christine Berg hat zwar Verständnis für die Entscheidung, wieder einen Teil-Lockdown zu verhängen, aber sie sagt auch,
dass eine Branche, die seit 6 Monaten nichts anderes tut, als wöchentlich sich zu überlegen, wie das neue Hygienekonzept aussehen kann. Wir eine Studie haben von der TU Berlin, dass wir kaum Aerosolwerte haben. Dass so eine Branche dann auf Null gefahren wird, aber da, wo der eigentliche Herd stattfindet, überhaupt nicht angetastet wird, dafür habe ich dann kein Verständnis mehr.
Dass Kinos nicht als Ansteckungsherde gelten, weiß auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Aber das sei nicht der Punkt.
Weil unser Konzept darauf basiert, dass wir grundsätzlich die Kontakte um 75% reduzieren müssen. Und diese 75% Reduktion machen notwendig, dass wir alle Freizeitkontakte reduzieren. Wenn wir die 25% Kontakte bereits für die Betriebe und für die Schulen verbrauchen. Wenn man da anfängt, Ausnahmen zu machen, dann ist man ruckzuck nicht mehr in der Lage, die 75% darzustellen. Dann kann aber dieser Wellenbrecher der zweiten Welle nicht gelingen.
Nicht das Sitzen im Kino, sondern der Zeitraum davor und danach sei das Problem, so Karl Lauterbach. Kultureinrichtungen werden also komplett geschlossen, während der Einzelhandel weitgehend geöffnet bleibt, obwohl er für nicht weniger Begegnungen sorgt.
Das war auf jeden Fall also eine Risikoabwägung. Also der Grundgedanke war daher, dass wir uns in der Freizeitsituation begrenzen, um also das wirtschaftliche Leben und den Schulbetrieb zu erhalten.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters kritisiert die Einsortierung der Kultur unter Freizeit und argumentiert, auch Kultur sei systemrelevant. In jedem Fall hofft auch Lauterbach auf eine Wiedereröffnung der Kinos im Dezember, wenn der Wellenbrecher gelingt.
Das ist eine so große Anstrengung. Das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, dass viele Länder um uns herum in Europa das nicht mehr leisten können.
Die zugesagten Staatshilfen, 70% des Umsatzes vom November des Vorjahres für Betriebe über und 75% für Betriebe unter 50 Beschäftigten, sollen auch die Kinos vor dem Ruin retten. Allerdings ist Christine Berg angesichts früherer Zusagen des BMWI, des Bundeswirtschafts- und Energieministeriums, skeptisch.
Wir sind da ein bisschen argwöhnisch, das muss ich ja schon ganz ehrlich sagen. Wenn man überlegt, dass die Überbrückungshilfen von BMWI, die ja auch groß angekündigt worden sind und die dann im Endeffekt so schwierige Zugangsvoraussetzungen hatten, dass zumindest von unseren Leuten ganz wenige das überhaupt abrufen konnten.
Die genauen Modalitäten der Finanzhilfen sind noch unklar.
Das ist eine Diskussion, die stattfindet zwischen Peter Altmaier und Olaf Scholz.
Herr Scholz und Herr Altmaier haben gesagt, 7 bis 10 Milliarden. Wenn das bereitgestellt wird, wird uns das durch den November helfen.
Meint Frank Thomsen, Geschäftsführer der Kinokette Cinemax. Aber es gebe noch viele Unklarheiten.
Die aufgerufenen 7 bis 10 Milliarden, die werden jetzt für größere Unternehmen schon wieder durch europäische Rechtsprechung gedeckelt.
Vor allem müssten die Finanzhilfen, anders als beim ersten Lockdown, schnell und unbürokratisch fließen.
Ich habe ab Montag keine Einnahmen und schleppe Fixkosten mit mir. Die müssen dringend ausgezahlt werden, und zwar Beginn nächster Woche.
Im Moment steht die Zukunft der deutschen Kinolandschaft noch in den Sternen. Auch weiß niemand, wie Corona das Zuschauerverhalten verändern wird. Aber der Zuschauerzuspruch nach dem letzten Lockdown macht Thomsen optimistisch.
Unsere Kinos werden diese Krise überstehen.
Das sagt Frank Thomsen, Geschäftsführer der Kinokette Cinemax, im Beitrag von Christian Berndt. Normalerweise hätte ich an dieser Stelle jetzt mit dem iranischen Regisseur Mohammed Rasoulov gesprochen über seinen neuen Film, den Goldenen Bärengewinner der Berlinale. Doch das Böse gibt es nicht. Der Film sollte nämlich nächste Woche in die Kinos kommen. Aber mit der Nachricht, dass die Kinos geschlossen werden, ist auch der Filmstart verschoben. Ich spreche nun stattdessen mit Stefan Butzmühlen, einem der Gründer von Grand Film, dem Verleiher von Doch das Böse gibt es nicht. Stefan Butzmühlen, guten Tag.
Hallo.
Ja, Sie haben den Kinostart lange vorbereitet, das Marketing ist gelaufen, die Kinos waren gebucht. Was bedeutet es für Sie, dass der Film nun nicht anläuft?
Ja, also für uns ist es auf jeden Fall mal erst eine große Enttäuschung, weil man ja so einen Film nicht nur ins Kino bringt, weil das der Beruf ist, dass man irgendwie so sagt, mit dem kann ich jetzt Geld verdienen oder sowas, sondern das ist ja was, zumindest ist das unsere Firmenphilosophie, dass wir irgendwie Filme ins Kino bringen, die wir gerne sichtbar machen möchten. So. Neben dieser Enttäuschung gibt es natürlich auch eine wirtschaftliche Seite davon. Und da drin ist es für uns schon auch eine große Herausforderung, möchte ich mal so sagen, dass wir einfach seit einigen Monaten irgendwie sehr stark dafür arbeiten. Das heißt, also verschiedene Gewerke von Grafikern über Presseagentur, Trailer sind geschnitten worden, der Film ist synchronisiert worden. So, wo wir einfach mit den Kinos ist telefoniert worden, überlegt worden, welche Marketingstrategien. Und dafür zahlt man natürlich auch Menschen. Und das läuft natürlich alles auf diesen Start hin. Und wenn man dann eine Woche davor weiß, jetzt geht's nicht mehr, ist diese Arbeit getan. Dafür ist Geld ausgegeben worden. Und es geht ja einfach um eine sehr projektbezogene Punktlandung. Und die ist damit einfach nicht möglich und damit auch doch ein beträchtlicher Verlust.
Sie haben beim ersten Lockdown einen Teil Ihrer Filme dann online herausgebracht. Wäre das jetzt bei einem neuen Film eine Möglichkeit zu sagen, Sie machen Doch das Böse gibt es nicht als VOD-Start?
Also da muss ich korrigieren. Wir haben ganz bewusst gesagt, die Filme, die wir eigentlich gestartet hätten, geben wir nicht ins VOD, weil wir doch uns auch als einen sehr klassischen Kinoverleih ansehen, für den das Kino der wichtigste Ort ist, um diese Filme zu zeigen. Also das hat natürlich auch was mit den Filmen zu tun, die wir ins Kino bringen. Insofern haben wir uns da ganz klar dagegen entschieden und das ist für uns auch überhaupt keine Option für Mohammeds Film jetzt. Aber was wir getan haben, ist, die Filme, wo wir die Rechte zu haben und die wir in den vergangenen Jahren ins Kino gebracht haben, die über unsere eigene VOD-Plattform, die dann über Vimeo läuft, tatsächlich auch noch zur Verfügung zu stellen und die einfach zugänglich zu machen, weil das natürlich auch der zweite Schritt von dem Verleih ist, wo ich einfach sagen kann, das ist natürlich auch unsere Aufgabe, dass diese tollen Filme zugänglich gemacht werden.
Was jetzt die Situation Ihrer Firma angeht, es soll einen Hilfsfonds geben. Der sieht vor, dass Unternehmen 75% des Umsatzausfalls bekommen und Vergleichsmaßstab sind dabei die Umsätze von vor einem Jahr, also November 2019. Ist das für Sie eine sinnvolle Unterstützung, wenn es denn so kommt?
Also man muss da sicherlich jetzt noch ein bisschen abwarten, bis das noch konkreter definiert ist. Im Moment sind ja auch Berufsgruppen noch nicht ganz klar und wie das auch wirklich abläuft. Ich sehe es im Moment als eine Geste, befürchte aber, dass es nicht differenziert genug sein wird. Also wir haben letzten November keinen Kinostart gehabt oder einen ganz am Ende. Aber sozusagen, wir hatten einfach, der November 2019 war jetzt nicht ein Monat, wo wir große Einnahmen hatten oder sowas. Das ist auch total normal. Wir haben halt 3 große Starts im Jahr und dann noch irgendwie 5 bis 7 kleinere Starts. Und im November 2019 hatten wir gerade nicht mal einen großen Start in Vorbereitung. Das heißt, wenn es tatsächlich darauf hinausläuft, ich meine, jetzt gibt es ja schon irgendwie so Signale, dass für Solo-Selbstständige, die auch sicherlich ähnliche projektbezogenen Arbeitszyklen haben oder haben können, dass es da irgendwie sozusagen auch anders gewertet werden soll, da muss man gucken, wie das tatsächlich dann in der Praxis ausgestaltet wird.
Es gab Anfang Oktober eine Stellungnahme von Filmverleihern, in der es auch darum ging, dass der Gesamtzusammenhang zu wenig berücksichtigt wird, dass die Kinos nicht ohne Verleiher und die Verleiher nicht ohne die Kinos auskommen. Werden Ihrer Meinung nach die einzelnen Glieder der Wertschöpfung zu isoliert betrachtet?
Absolut. Also ich stelle es immer wieder mit Erschrecken fest, wie tief zwischen bestimmten Branchenteilnehmern irgendwie auch die Gräben sind. Das ist ja auch ein Grund, warum wir vor 1,5 Jahren, glaube ich, mit diesem Hauptverband Cinephilie gegründet haben. Aus dem Bedürfnis heraus, mit den unterschiedlichen Menschen, Einzelpersonen, gemeinsam darüber nachzudenken, wie man Film, Kino machen kann. Und ich glaube, da sind immer alle sehr schnell dabei zu sagen, die kriegen das. Und es eigentlich ja um eine Kette geht, die eigentlich Hand in Hand gehen sollte. So. Und wo sich aber über die Jahre schon auch viele Sachen verkrustet haben, die irgendwie scheinbar sehr schwer zu lösen sind.
Stefan Butzmühlen, einer der Gründer des Filmverleihs Grand Film. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Gleich schauen wir in die Zukunft und fragen, wie die Kinolandschaft 2021, 2022 und in den darauffolgenden Jahren vielleicht aussehen könnte. Es herrscht Untergangsstimmung in der deutschen Filmbranche. Die Umsätze im Kino waren in den letzten Monaten schon katastrophal und nun machen die Kinos wieder zu. Ein Hilfsfonds des Staates soll das Schlimmste abwenden, aber müssen Kinos vielleicht auch grundsätzlicher umdenken? Darüber spreche ich nun mit jemandem, der sich schon seit Jahren darüber Gedanken macht, mit dem Autor und Kurator Lars-Henrik Gass, Leiter der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Guten Tag, Herr Gass.
Guten Tag, grüße Sie.
Sie haben im April gesagt, ich zitiere, die Krise wird eine Menge Verlierer haben. Die Kinos gehören dazu, weil es die Politik versäumt hat, diesen eine wirklich zukunftsfähige Perspektive zu geben. Hat sich seitdem etwas getan, Herr Gass?
Ich finde es völlig legitim, in der Not zu helfen. Das ist richtig und wichtig. Aber es wurde einfach versäumt, dem Kino eine Zukunftsperspektive zu geben. Und zwar von beiden Seiten, von der Kulturpolitik, aber auch von den Kinobetreibern und den Verbänden selbst, die im Grunde an veralteten Geschäftsmodellen festhalten und eigentlich einer, wie ich finde, nicht mehr zeitgemäßen Kinovorstellung anhängen. Also der Kampf gegen die Mediatheken, gegen die Streamingdienste halte ich wirklich für den absolut falschen Weg. Ich finde, man kann nicht anderen vorwerfen, dass sie erkennbar etwas Richtiges machen und auf eine Nachfrage treffen. Denn diese Nachfrage ist ja dadurch bedingt, dass wir ein komplett verändertes Freizeitverhalten schon vor Corona hatten, bedingt durch deregulierte Arbeitsverhältnisse, bedingt durch die Möglichkeiten des Internets und vieles andere mehr.
Also das heißt, Sie plädieren dafür unter anderem, dass Kinos sich mehr auch Online-Angeboten öffnen?
Das ist das eine, aber ich denke, dass Kulturpolitik sich vor allen Dingen die Frage stellen muss, wie sie künftig mit der kulturellen Praxis Kino verfahren möchte. Also immerhin sprechen wir hier von einer Hervorbringung des 20. Jahrhunderts, die einigermaßen einzigartig ist in ihrer Beschaffenheit und in ihrer mediengeschichtlichen Besonderheit, in einem dunklen Raum dazu gezwungen zu sein, über, sagen wir mal, 1-2 Stunden sich etwas anzuschauen. Was wir jetzt erkennen, ist, dass die gewerbliche Auswertung von Filmen im Kino keine Perspektive mehr hat und sich zunehmend in andere Bereiche bewegt. Also natürlich insbesondere in den Bereich der Mediathek. Mediatheken. Ich denke, dieser Prozess ist durch keine Maßnahme wirklich aufzuhalten, aber man kann dieses Moment der natürlichen Musealisierung des Historischwerdens von Kino kann man eigentlich nutzen, um diesen Prozess zu strukturieren und in vernünftige Bahnen zu bringen. Und ich denke, da steht einfach Kulturpolitik vor der Entscheidung, möglicherweise das dem Markt auch wirklich zu überlassen, was behauptet, ein Angebot für den Markt zu sein, also auf eine Nachfrage zu treffen. Und dann muss man, glaube ich, auch damit leben, dass eine Vielzahl der Kinos verschwinden wird, über kurz oder lang. Und auf der anderen Seite die kulturelle Praxis in Form von Kinematheken und besonderen Orten auch im ländlichen Raum zu erhalten, so wie man das für die bildenden Künste, für die darstellenden Künste und für vieles andere über viele, viele Jahre schon getan hat und tut.
Und wie will man diese Trennung herstellen, die Sie ja aufmachen zwischen erhaltenswerten Kulturort, der auch gefördert wird und auch der Kunst und auf der anderen Seite der kommerziellen Auswertung? Dem Kommerz?
Ja, das ist etwas, das zum Kern der Sache führt, nämlich dieser hybride Status des Films. Aber wenn man es sich genau betrachtet, haben wir das ja im Bereich der Kunst, insbesondere der zeitgenössischen Kunst auch. Nehmen Sie einen Gerhard Richter. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, eine Kunstmesse öffentlich zu fördern, sondern das ist ein Bereich, den wir dezidiert als ein Marktgeschehen ansehen und auch entsprechend behandeln. Wohingegen es ein ganz natürlicher Vorgang ist, einem Gerhard Richter oder ähnlichen Künstlern in großen Museen Retrospektiven zu widmen und diese öffentlich zu fördern und in geschützten Räumen des Museums entsprechend auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das sind Doppelstrategien, die wir aus anderen Bereichen auch kennen und die ich einfach reklamiere für das Kino. Sie müssen sich mal einfach die Verhältnisse anschauen. Wir haben in diesem Land in jeder Stadt ein Theater und die Filmmuseen können Sie an einer Hand in diesem Land abzählen. Das sind die Verhältnisse, vor denen wir stehen. Das hat nichts damit zu tun, beides gegeneinander aufzurechnen, sondern es zeigt etwas über Verhältnisse und wie wir mit unserer eigenen Mediengeschichte umgehen.
Ist dabei nicht ein Problem auch ein Bedeutungsverlust des Kinos? Wie könnte man dem entgegenwirken?
Ich denke, dass man dies nur in einem Prozess der Vermittlung tun kann. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat über Jahrzehnte ja massiv auch zum Bewusstsein über Filmgeschichte beigetragen. Also sei es dadurch, dass Filmgeschichte im Fernsehen zu sehen war oder dadurch, dass Filmgeschichte überhaupt entstehen konnte. Also der neue deutsche Film ist ohne das öffentlich-rechtliche Fernsehen eigentlich gar nicht vorstellbar. Das ist mittlerweile schon gar nicht mehr der Fall. Wichtig ist, glaube ich, jetzt auch diese Schwellenerfahrung von Kino neu zu ermöglichen und auch im öffentlichen Raum zu halten. Und ich glaube, da kommt den Kulturbauten, insbesondere einer progressiven Vorstellung von Kulturbauten, eine ganz neue Rolle zu. Denn was versäumt wurde, ist, den Anschluss zu suchen an progressive Kulturbauten, die wir für Museen, insbesondere aber auch durchaus für Opernhäuser, denken Sie an Sydney, denken Sie selbst an die Elbphilharmonie, ja immer geschafft haben, dass man Leute für eine bestimmte Kunstsparte interessiert, dadurch, dass man ihnen Schwellenräume, auch faszinierende Räume, Räume mit Aufenthaltsqualität, mit einer gewissen sozialen Dynamik und so weiter ermöglicht. Und ich glaube, das muss man für das Kino neu leisten. Und das ist ein Prozess, der, wie ich es durchaus positiv sehe, für mich ist das kein Angstbegriff der geregelten Musealisierung, in dessen Verlauf man für Kino und Film einfach eine ganz neue Aufmerksamkeit gewinnen kann. Also zum Beispiel ein Bau wie das Ei in Amsterdam, das Filmmuseum, ist durchaus auf dieser Linie gedacht.
Lars-Henrik Gast, Leiter der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, über ein mögliches Kino der Zukunft.
What's my agenda? What's my agenda? What's my agenda? What's my agenda? What's my agenda?
Well, I'm only starting to get a sense of this, and it seems like the bottom line is education. It was good up till then, wasn't it?
Ja, das mit der politischen Agenda und dem Wahlkampf ist nicht so einfach. Am Dienstag wird in den USA gewählt. Und um Wahlkampf geht es gleich bei uns. Donald Trump gegen Joe Biden, so lautet das Duell in den Vereinigten Staaten, das am Dienstag in die entscheidende Runde geht. Damit endet ein äußerst seltsamer und schmutziger Wahlkampf. Auch wenn dieser Wahlkampf besonders schmutzig wirkte, so steht er doch in einer gewissen Tradition. Mein Vollbild-Kollege Patrick Wilinski hat Dokumentar- und Spielfilme gesammelt, die die spezifischen Ausformungen des US-Wahlkampfs beleuchten. Hallo Patrick.
Hallo.
Ja, seit wann interessiert sich denn das US-Kino für den Wahlkampf?
Ja, man muss mit solchen definitiven Anfangspunkten immer vorsichtig sein, aber ich würde schon sagen, dass das vor ziemlich genau 60 Jahren der Fall war. Das Interesse des Kinos am US-Wahlkampf begann mit einem Werk, das bis heute prägend für ein Kinogenre ist. Es geht um den Dokumentarfilm Primary von D.A. Pennebaker und Richard Leacock von 1960. In dem Vorwahlkampf von John F. Kennedy in Wisconsin beobachten sie alle Prozesse, die drumherum passieren, den Kandidaten, seine Helfer, das Publikum, das da wartet. Der Film gilt bis heute als definierender Moment für das sogenannte Direct Cinema, ist so eine Art Gründungsurkunde dieser Kinobewegung. Es geht um einen dokumentarischen Zugang, der sehr nah an den Personen ist, nur beobachten, keine Kommentare. Und es wurde erst 1960 auch wirklich möglich durch ein neues, sehr leichtes, mobiles Filmequipment. Die Idee war ja, Prozesse zu zeigen, ohne einzugreifen, nach dem Prinzip der Fliege an der Wand. Und es ist folgerichtig übrigens, dass es Kennedys Wahlkampf sein musste, der ja wusste, wie er die Medien benutzen kann. Er war ja auch als erster Präsidentschaftskandidat in einer TV-Debatte mit Richard Nixon. Und Primary war dahingehend nicht nur prägend für das Direct Cinema, sondern auch für die Politik in den Staaten, die das Sendungsbewusstsein dafür bekam, dass wir jetzt auch die Medien bespielen müssen.
Also Kameras, die beim Wahlkampf dabei sind, wie sehr ermöglichen denn solche dokumentarischen Zugänge auch Einblicke hinter die Kulissen der Wahlen?
Also sie verleihen zumindest die Illusion, wir wären da, wir wären in der Nähe. Wie stark das aber auch aus dem Geist von Primary erwachsen ist, diese ganze Bewegung, das kann man an einem anderen Dokumentarfilm, ebenfalls von D.A. Pennebaker, sehen, The War Room von 1992. Da ging es wiederum um den Wahlkampf von Clinton und Gore 1992. Der Unterschied zum Kennedy-Wahlkampf ist aber, dass die Prozesse im Wahlkampf schon durch und durch medialisiert sind. Das heißt, im Film sehen wir immer wieder Momente, die für die Kamera inszeniert sind. Also ein Pep-Talk vom Wahlkampfleiter an die Mitarbeiter, der sein Team einschwört, aber auch immer wieder Wahlkampfslogans von sich gibt. Man sieht Clinton, der gefeiert wird von seinen Fans. Selbst im Trailer zu diesem Dokumentarfilm wird Clinton in eine Reihe mit Rockstars gestellt, wie Janis Joplin oder Jimi Hendrix. Seine ganzen Mitarbeiter gerieren sich so ein bisschen wie Tough Guys aus einem Clint Eastwood-Film, immer einen coolen Spruch auf den Lippen, weil sie wissen, die Kamera ist anwesend. Das ist schon ein Riesenunterschied zu Kennedy 1960. Aber in dem Moment wird ja auch in den 90er Jahren klar, nicht nur die Betreuer oder die Medien haben eine Kamera, auch ganz normale Wähler können eine Kamera in die Hand nehmen oder eben auch Schauspieler. Und das hat Robert Downey Jr. gemacht, 92, für einen sehr interessanten, leider vergessenen Mockumentary-Film, The Last Party, indem er seinen Weg beschreibt zum Parteitag der Demokraten. Und auf dem Weg dahin sammelt er die Bilder ein, die die offiziellen Medien, aber auch die Berater und die Wahlkampfleute nicht einsammeln. Also er redet mit den Menschen, die warten auf den Kandidaten, die dann übrig bleiben. Und damit fängt er auch jene Momente ein, die absurd sind an so einem Wahlkampf in den USA. Alles das, was heute auf TikTok ist oder auf YouTube und alles das, worüber sich die ganzen Late-Night-Talker lustig machen, das finden wir hier in diesem Dokumentar- oder Mockumentary-Film zusammengefasst, den man jetzt auch noch mal neu entdecken sollte.
Jetzt haben wir über die Dokumentarfilme gesprochen, aber Politik ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für US-amerikanische Spielfilme. Wie sieht es mit Spielfilmen aus, wenn es um den Wahlkampf geht?
Ja, da gibt es natürlich ganz viele. The Best Man ist zum Beispiel ein schönes Beispiel von 64 mit Henry Fonda, der einen hoffnungsvollen Präsidentschaftskandidaten spielt, der plötzlich Schmutz über seinen Gegenkandidaten in die Hände bekommt und dann wird sehr zynisch verhandelt, sehr kammerspielartig auch, welche Implikation das wäre, jetzt eine Schmutzkampagne zu führen. Aber einen Film, den ich besonders mag, den ich jetzt auch nochmal einfach vorstellen würde, das ist ein Hippie-Film eigentlich, Shampoo, von dem Hippie-Regisseur Hal Ashby von 1975 mit dem genialen Warren Beatty in der Hauptrolle. Der spielt einen Friseur, einen brutalen Womanizer in Beverly Hills. Und Shampoo spielt 24 Stunden vor diesem erdrutschhaften Sieg von Richard Nixon 1968. Der Film zeigt die letzten Stunden der Wahl immer anhand von Radioreportagen, Bildern im Fernsehen. Die laufen aber im Hintergrund, während unser Held hier hier von einer Liebschaft zur nächsten läuft und versucht, seinen Salon zu finanzieren. Damit thematisiert der Film auch dieses 68er-Gefühl, das mit Nixon zu Ende kam. Es war nur eine kurze Phase, wo es dieses offene Sexleben gab, wo man sich auch dann plötzlich nur noch um sich kümmerte. Das ist mal ganz spannend, jetzt einen Film zu sehen, wo der Wahlkampf immer auch eine Zäsur ist für eine gewisse gesellschaftliche Bewegung. Mit einem Wahlkampf endet auch etwas, was zuvor von einigen als gut oder als schlecht empfunden worden ist. Und da ist Shampoo eine sehr interessante, aber auch eine sehr unterhaltsame Variante, sich das nochmal vor Augen zu führen.
Und das, was der Wahlkampf ja auch immer so ein bisschen ist, ist teilweise absurdes politisches Theater. Ist das denn mehr Tragödie oder Komödie?
Ja, das ist wahrscheinlich im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Vielleicht ist es ja immer Tragik-Komödie. Es ist wie in diesen Zeichen fürs Theater, das weinende Auge und das lachende. Vielleicht muss es auch so sein. Und vielleicht ist auch der Film, der das am besten gefasst hat und bis heute für mich so eine Blaupause für alle Prozesse, die vor allem in den USA alle 4 Jahre von vorne gehen, das ist Alexander Payne's Election. Da geht es ja um eine übereifrige Schülerin, die gespielt wird von Reese Witherspoon, und der ist jedes Mittel recht, um Schülersprecherin zu werden. Und daraus wird dann ein ganzes Tollhaus in dieser Highschool, ein aufgeblähtes Spektakel mit Medien und Feindschaften und politischen Machenschaften und skrupellosen Medien und einem Direktor, der dann durchgreift. Ne? Und damit hast du plötzlich ganz Amerika an der Highschool. Und es ist wirklich absurd, sich diesen Film, der ist von 1999, heute nochmal anzusehen. Du siehst das, was du dort siehst, jetzt auch auf CNN. Und das ist dann doch schon erstaunlich, wie wach ja auch das amerikanische Kino immer diese Prozesse, die das eigene Land und die Politik des Landes bestimmen, auch immer wieder thematisiert hat, aber auch durchschaut hat.
Der Wahlkampf im Film, darüber habe ich mit meinem Vollbild-Kollegen Patrick Wilinski gesprochen. Und alle Filme, über die wir gesprochen haben, die gibt es auch bei Video-on-Demand-Plattformen zu sehen. Und am kommenden Dienstag wird es dann sehr real. Dann finden in den USA die Wahlen statt. Ganz absagen, nur online oder doch vor Ort im Kino. Weltweit stehen Filmfestivals vor der großen Herausforderung, sich in der Corona-Pandemie neu zu erfinden. Doc Leipzig, das größte und älteste deutsche Dokumentarfilmfestival, hat sich für eine hybride Variante entschieden. Online-Streams werden mit Kinovorführungen kombiniert. Am Montag ging es los, und ob das funktioniert und wie das Publikum darauf reagiert, darüber spreche ich jetzt mit dem Filmjournalisten Andreas Kötzing. Herr Kötzing, Doc Leipzig als hybrides Festival, was genau bedeutet das?
Das ist tatsächlich eine Mischung aus bekannten Festivalinhalten, wie wir sie kennen, mit Filmvorführungen in der klassischen Art im Kino und einem parallel sehr umfangreich ausgebauten Online-Programm. Also fast alle Filme, die auf dem Festival zu sehen sind, kann man parallel auch online streamen. Und der hybride Charakter oder das, wo sozusagen die Vernetzung stattfindet zwischen Online-Angeboten und dem, was vor Ort im Kino mit eingeschränkten Zuschauerzahlen noch möglich ist, den finden wir insbesondere im internationalen Wettbewerb, weil da werden die Filme gestreamt. Man kann sie live schauen, abends parallel zur Weltpremiere im Kino in Leipzig, und danach finden Q&As statt mit den Regisseuren, die natürlich diesmal nicht vor Ort sein können, sondern zugeschaltet werden auf die Leinwand, und man kann sich dann über den Laptop tatsächlich die Gespräche mit den Filmemachern anhören, aber sich selber auch beteiligen, zum Beispiel über einen Chat Fragen stellen, die dann mit in das Gespräch einfließen. Also es ist so ein bisschen der Versuch, etwas vor Ort für das Publikum in Leipzig zu veranstalten und parallel das Festival in den digitalen Bereich zu verlagern und da natürlich auch Chancen zu eröffnen, dass auch internationale Gäste, die jetzt nicht nach Leipzig reisen können aufgrund der Corona-Situation, trotzdem am Festival partizipieren können.
Sie selbst sind in Leipzig. Stellt sich denn in der Stadt trotzdem ein Festivalgefühl ein?
Naja, also das ist schwierig. Ich würde sagen, nein, so wirklich ist dieses Festivalgefühl nicht da. Also ich kann es mal am Beispiel festmachen. Das Leipziger Festival macht seit einigen Jahren Veranstaltungen im Hauptbahnhof. Dort werden auf einer großen Leinwand in der Osthalle Filme gezeigt. Zuschauer sitzen dort normalerweise mehrere hundert auf dem Fußboden, auf Stühlen, auf den Treppen, gucken sich dort die Filme an, kommen danach ins Gespräch. Und ich war in diesem Jahr bei ein, zwei dieser Veranstaltungen da. Die finden statt, aber es sind tatsächlich nur 30, 40 Leute da, sehr verkleinerte Gruppen. Und so richtig ist dieses Gefühl auch in der Stadt nicht da, weil natürlich das internationale Publikum fehlt, weil die Fachleute nicht da sind. Ich habe gestern mit Christoph Terhechte, dem Festivaldirektor, zusammengesessen. Wir haben uns unterhalten darüber, und er hat sofort gesagt, er würde es jederzeit wieder so machen. Das war die einzig mögliche Chance. Aber auch Christoph Terhechte hat gesagt, dass das natürlich nicht das ist, was das Festival eigentlich sein sollte.
Das ist auch nicht das Festival, was wir in den nächsten Jahren machen wollen. Ein Festival lebt von der Begegnung, ein Festival lebt davon,
dass man in vollen Kinos sitzt und dass man anschließend vielleicht auch mit Wildfremden, bei denen man gemerkt hat, die lieben den Film genauso wie man selbst, irgendwo noch ein Bier trinken geht und diskutiert und dass man Leute wieder trifft, die man auf einem anderen Festival schon mal kennengelernt hat. Also Kommunikation, Begegnung, Spontanität, Zufälle, all das findet natürlich im Moment nicht statt.
Und so wie er das hier beschreibt, so ähnlich geht es mir tatsächlich auch. Da bleibt einfach eine Lücke. Leipzig war schon immer ein Publikumsfestival. Das kommt aus der Tradition der vielen Jahre heraus, dass auch das Publikum aktiv daran teilnimmt. Und das ist natürlich notgedrungen in diesem Jahr nicht der Fall.
Mitten in das Festival hinein platzte ja dann auch am Mittwoch die Nachricht, dass die Kinos ab kommender Woche wieder schließen müssen. Das Dock Leipzig ist also quasi mit einem blauen Auge davongekommen, denn diese Woche war ja das letzte Zeitfenster, in dem das Festival in dieser Form hätte stattfinden können, oder?
Ja, das meint man. Allerdings hat diese Nachricht, dass die Kinos jetzt ab Montag wieder schließen sollen, sich auch schon unmittelbar auf das Leipziger Festival ausgewirkt. Also man hat gemerkt, dass die Publikumsveranstaltungen im Kino auf einmal richtig leer waren. Christoph Terhechter hat sogar gesagt, Punkt Mittwoch, Donnerstag war das dann der Fall, dass auch ganz viele Kinokarten wieder zurückgegeben wurden vom Publikum, die eigentlich schon verkauft waren. Also da war sofort wieder so eine Angstsituation im Raum, was passiert mit der Ansteckungsgefahr im Kino, obwohl wir alle wissen, dass die Gefahren dort sehr minimiert sind und natürlich auch hier beim Festival sehr große Hygieneauflagen gelten, damit sich keine Leute im Kino anstecken. Aber doch, es war schon unter der Woche spürbar, wie die ohnehin jetzt eher schwach besuchten Veranstaltungen im Kino dann nochmal deutlich zurückgegangen sind.
Das Programm selbst wirkt in diesem Jahr deutlich schlanker. Statt über 300 Filme wie in den vergangenen Jahren sind dieses Mal nur etwa 150 Filme in Leipzig zu sehen. Liegt das denn nur an der Corona-Pandemie?
Nein, also Christoph Terhechter, der das Festival ja in diesem Jahr überhaupt erst übernommen hat, seine erste Ausgabe, hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass er das Programm verschlanken wollte, die Zahl der Filme reduzieren wollte, was ich persönlich auch für richtig achte, weil es immer eine gewisse Unübersichtlichkeit im Programm gab. Er hatte ursprünglich geplant, um ein Drittel zu reduzieren. Jetzt sind es noch mal etwas weniger Filme geworden, was dann tatsächlich mit Corona zusammenhängt. Aber der Versuch, das Festival überschaubarer, prägnanter zu machen, auch zuzuspitzen in bestimmten Bereichen, die Anzahl der Wettbewerbe etwas zu reduzieren und zu gucken, dass man es tatsächlich irgendwie gebündelter gestaltet. Dieser Gedanke war auch vorher schon da und das merkt man dem Festival auch in diesem Jahr, finde ich, als ein deutliches Plus an. Es ist einfach leichter und übersichtlicher, sich auch im Programm bestimmte Schwerpunkte selber herauszusuchen mit Filmen, die man gerne wahrnehmen möchte, als wenn es nahezu doppelt so viele Filme sind wie in diesem Jahr.
Bedeutet denn die geringere Quantität der Filme automatisch auch ein höheres Maß an Qualität?
Das kann ich jetzt nicht für alle Bereiche des Festivals sagen, weil man natürlich auch bei 150 Filmen es nur bedingt schafft, sich einen vollständigen Überblick zu verschaffen. Aber was mir zum Beispiel persönlich aufgefallen ist, ist die hohe Qualität der Filme im deutschen Wettbewerb. Das war in den letzten Jahren nicht immer so. Und in diesem Jahr ist mir das durchaus sehr positiv irgendwie aufgefallen. Da sind sehr, sehr viele sehr sehenswerte Filme dabei, die sehr persönliche Geschichten erzählen, sehr nah an den Protagonisten dran sind, auch ein eigenständiges künstlerisches Konzept entwickelt haben, um ihre Geschichten zu erzählen. Also ich kann vielleicht ein, zwei Beispiele erwähnen. Atomkraft Forever von Carsten Rau, ein Film, der sich mit der Frage des Verbleibs von radioaktivem Abfall beschäftigt. Und zwar gar nicht nur auf diese prägnante Art, wie wir das kennen, mit der Frage, was passiert eigentlich mit dem Müll, den diese Atomkraftwerke hinterlassen, sondern der zum Beispiel ausgeht von dem Atomkraftwerk in Greifswald, das abgebaut wird, seit vielen Jahren schon stillgelegt wurde, Mitte der 90er Jahre. Aber dieser Stilllegungsprozess, der wird noch bis 2060 dauern. Und wenn man sich das vergegenwärtigt und das im Film auch so prägnant sichtbar wird, was da alles getan werden muss, das ist auf eine so drastische Art nochmal erschreckend. Und der Film macht das ganz unaufgeregt. Der zeigt es einfach nur und stellt auch ganz andere Perspektiven dagegen. Zum Beispiel von Einwohnern aus Bayern, die in der Nähe eines Atomkraftwerkes wohnen, das demnächst erst abgeschaltet werden soll. Und die das ganz anders sehen. Die eigentlich dafür plädieren, dieses Kraftwerk weiter am Laufen zu lassen, weil es für sie natürlich vor Ort dort ein Wirtschaftsfaktor ist. Also ich fand Atomkraft Forever in diesen Spiegelbildern, die er zeigt, rund um das Thema Atomkraft wirklich einen sehr sehenswerten Film. Oder ein anderes Beispiel aus dem deutschen Wettbewerb. Wir wollten alle fiesen killen von Jörg Heidmann und Bettina Ellerkamp, die sich mit der Geschichte eines Berges beschäftigen in Rothenstein bei Jena. Das war mal ein Munitionslager der NVA zur Zeit des Kalten Krieges. Und nun steht dieser Berg seit vielen Jahren leer. Jörg Heidmann, der Regisseur, hat selbst Eigenanteil daran. Also er besitzt Teile dieses Berges oder ist Miteigentümer des Berges und erzählt in dieser Geschichte sozusagen in dem Film, was alles getan wurde in den vergangenen Jahren, um diesen Berg irgendwie wieder nutzbar zu machen, um ihn zu verkaufen, um darin etwas Neues entstehen zu lassen. Zuletzt war ein amerikanischer Investor dort vor Ort, der versucht hat, dort Luxuswohnungen einzurichten für Leute, die sich sozusagen auf das Ende dieser Welt vorbereiten und dann dort in dem Berg weiterleben wollen. Also es ist irgendwie ein sehr fiktionaler Film, der so Science-Fiction-Elemente kombiniert mit der Geschichte der Deutschen, die dort in diesen Berg einfließt. Den fand ich persönlich auch wirklich sehr, sehr spannend, wie insgesamt mein Eindruck von den deutschen Wettbewerben in diesem Jahr sehr, sehr positiv ist.
Andreas Kötzing über die diesjährige Ausgabe von Doc Leipzig. Das Festival geht heute Abend mit der Preisverleihung zu Ende und Chancen auf einen der Hauptpreise hat auch der Filmemacher Andreas Vogt. Sein neuer Film Grenzland hatte in Leipzig seine Weltpremiere im deutschen Wettbewerb und über den Film spreche ich gleich mit dem Regisseur Andreas Vogt. In Leipzig findet derzeit das Dokumentarfilmfestival Doc Leipzig statt, als Hybridfestival mit Premieren vor Ort und vielen Online-Screenings. Und wir haben gerade schon von Andreas Kötzing gehört, der deutsche Wettbewerb ist in diesem Jahr besonders stark. Ein Film, der in diesem Wettbewerb läuft, ist Grenzland von Andreas Vogt. Der Regisseur ist bekannt für seine Leipzig-Filme. Die Filmreihe Über Menschen in Leipzig, die entstanden ist zwischen 1987 und 2015. Und in seinem neuen Film ist Andreas Vogt in das Dreiländereck gereist, dort, wo Deutschland, Polen und Tschechien einander berühren. Und er hat in dieser Grenzregion mit Menschen gesprochen. Und mit dem Regisseur spreche ich jetzt. Guten Tag, Andreas Vogt.
Guten Tag, Frau Burg.
Ja, Sie sind Anfang der 90er schon einmal entlang des deutsch-polnischen Grenzgebiets gereist und haben Bewohner der Dörfer und Städte porträtiert in Ihrem Film Grenzland, eine Reise. Nun sind Sie 28 Jahre später noch einmal ins Grenzland gefahren. Was wollten Sie herausfinden?
Vielleicht zuallererst, also ich habe eine sehr persönliche Beziehung zu Polen, weil ich da in den 70er Jahren gelebt habe. Ich habe dort studiert und spreche die Sprache und deswegen ist mir das Land und die Menschen dort einfach sehr nah. Und 1991, als wir diesen ersten Film gedreht haben, war das ja so eine Nachkriegslandschaft, ne? Mit all den schweren ökonomischen, sozialen, psychischen Verwerfungen, die alle, die da gelebt hatten, natürlich und anschließend man selbst zu tun hatten, nach dem Zusammenbruch des Ostens. Und da war es natürlich naheliegend, mal darüber zu schauen, wie ist denn das heute, ja, 25 Jahre später. Und dann hat es angefangen, dass ich da wieder hingefahren bin, um zu schauen, wie hat sich die Landschaft verändert, was sind das heute für Menschen, die da leben, was haben die für Probleme, für Träume und für Hoffnungen. Und darum geht es ja im Dokumentarfilm eigentlich immer, wie im richtigen Leben auch.
Sie sind ja in die Ecke Niederschlesien-Ostsachsen gefahren, also die Region Bautzen. Das ist ja auch noch so ein Dreiländereck, Deutschland, Polen, Tschechien. Und Grenzregionen sind ja auch interessant, weil es auf der einen Seite am Rande eines Landes ist und dann noch in die Region Bautzen, in der es einen Niedergang der Industrie gab seit der Wende, eine gewisse Abgeschiedenheit. Aber auf der anderen Seite, durch die Nähe zum anderen Land gibt es auch eine gewisse Selbstverständlichkeit im Umgang mit anderen Kulturen, sage ich mal. Wie haben Sie das wahrgenommen jetzt?
Wenn ich so darauf schaue, was ich erlebt habe und erlebe, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, das deutsche, ich sage jetzt mal einfach, das deutsche Interesse am Osten, das finde ich nach wie vor außerordentlich gering ausgeprägt. Das ist in den Grenzregionen insofern vielleicht anders und das nennt ja auch die Mona da in dem Film, naja, Polen, das ist wie Ausland, wir fahren da rüber zum Tanken und um Zigaretten zu kaufen. Das ist eine andere, schon eine andere Kultur. Und ich glaube, dieses Ostwärtsschauen, das war in Deutschland nie so ausgeprägt. Während die Polen aufgrund ihrer speziellen und besonderen Geschichte und dieser jahrhundertelangen Dreiteilung und der kurzen überhaupt existierenden Nationalstaatlichkeit einfach immer sich nach Westen orientiert haben. Jede polnische Familie hat schon immer irgendwie seit 200 Jahren Verwandte in Amerika, in Italien, in Frankreich. Und deren Interesse am Westen ist ungleich größer als unser Interesse am Osten.
Sie haben auf polnischer Seite mit vielen Menschen gesprochen, die noch andere Wurzeln haben, also zum Beispiel eine Polin mit griechischen Wurzeln oder einem australischen Ehepaar, was dorthin gezogen ist. Warum diese Perspektive?
Also das ist ja eine Landschaft, über die in der Geschichte mehrfach Kriege hinweggezogen sind. Der jüngste und schrecklichste im letzten Jahrhundert, der Zweite Weltkrieg. Und im Ergebnis des Potsdamer Abkommens entstand da ja ein völlig fast menschenleerer Raum im ehemaligen deutschen Osten. Und der wurde besiedelt, ja auch nicht freiwillig, muss man sagen, vorrangig von den Menschen, die unter Stalin dann nach dem Zweiten Weltkrieg aus Bielorussland und aus der Ukraine vertrieben worden sind, ne? Und haben da eben auch letztendlich keine Wurzeln, also, und keine Heimat gefunden. Also ich glaube, Krieg und Vertreibung führen natürlich immer zu einer Wurzellosigkeit und zu einer Heimatlosigkeit. Und gleichzeitig, das heißt, wir sind schon immer gewandert. Und dieses Wandern ist natürlich in der Regel nicht freiwillig, sondern wirklich was Erzwungenes, ne? Durch Krieg, Vertreibung und durch Ökonomie. Und dann gibt es, sage ich mal, ein paar Menschen, die Pioniere sind. Ne? Also die Pioniere, in dem Fall, sage ich mal, dieses australische Ehepaar. Auch das war ja nicht ganz freiwillig. Die sagen das ja sogar, sagen, das war die Finanzkrise und wir hatten eine Farm und mussten die verkaufen. Und dann haben sie geguckt, wo können sie auf der Welt bleiben und weitermachen. Also es gibt auch diese Pioniere, die in so einen neuen Raum sich erschließen und auch prägen und gestalten. Das ist das Tolle daran. Und auf der anderen Seite gibt es aber viele, viele Menschen nach wie vor, gerade natürlich junge Menschen. Auf der deutschen Seite kann man das sehr gut beobachten, die weggehen, weil es gibt einfach keine Arbeit und die Ökonomie ist einfach Grundlage unseres Seins. Und wenn es keine Arbeit gibt, dann gehen die Menschen fort, ne?
Genau, Sie haben auch jetzt mit einer Frau geredet, die Sie schon 1991 porträtiert hatten, die im Chemiefaserwerk in Guben gearbeitet hatte, dann weggezogen ist, weil es keine Arbeit mehr gab. Und sie wirkte auf mich recht abgeklärt und pragmatisch, was ihren Wegzug anging. Welche Rolle spielten für Sie, also für die Frau, Begriffe wie Heimat und Zugehörigkeit inzwischen?
Also ich denke mal, es gibt ja so eine sehr schöne Beschreibung von Uwe Johnson, der mal gesagt hat, Heimat ist kein politisches System, Heimat ist eine Landschaft, eine Sprache, die man spricht und Freunde, die man hat. So, und Carla, das sagt sie ja auch in diesem Film an einer anderen Stelle, sagt, ich wäre hier nie weggegangen, und damit meint sie Guben, wenn ich hier meine Arbeit behalten hätte. Und die war damals 30, als die Mauer fiel, die war 3 oder 4 Jahre arbeitslos, ist durch ein paar Umschulungen gegangen und hat einfach gesehen, was da passiert oder eben nicht passiert. Und hat ihr Leben in die Hand genommen und hat sich dann in Westdeutschland also wirklich ganz unten durchgeschlagen und ist jetzt in dieser Spielhalle und ist 30 Jahre älter geworden inzwischen. Und sie hat eben einerseits diesen völlig pragmatischen Blick. Ich glaube, ohne den kann man auch nicht gut überleben in schwierigen Zeiten. Und gleichzeitig formuliert sie aber dieses Gefühl, naja, ich wäre hier nie weggegangen, wenn ich was zu tun gehabt hätte. Und das ist das Vertrackte mit der Heimat. Das ist eben vielleicht ein romantischer Sehnsuchtsort, so in unseren Gedanken und in unseren Herzen, aber kein Ort, den man sich einfach so zurechtbauen kann, weil einem so ist, ne? Sondern die Zwänge, in denen wir leben, sind einfach größer als unser Wunsch nach irgendwelchen Dingen.
Sie haben ja in Ihren Filmen sehr viel die Transformationsprozesse der Ost- und dann der gesamtdeutschen Gesellschaft reflektiert. Und im Film wie zum Beispiel in Große Weite Welt 96, da zeigte sich bei Ihren Protagonisten so ein gewisser Rückzug ins Private, eine zunehmende Vereinzelung. Das ist ja nur eine Weile her. Aber setzt sich Ihrer Meinung nach dieser Trend fort?
Naja, was wir da gemacht haben in dieser Leipzig-Reihe oder machen, der letzte Film, der ist von 2015, und da sieht man einfach diesen Bogen von Lebenserfahrungen, und wir werden einfach anders im Älterwerden. Das ist das eine, und das andere ist, ich glaube, es gibt so ein Gefühl der Ratlosigkeit und auch ein Gefühl der Machtlosigkeit den Dingen gegenüber, die uns umgeben. Die Klimakrise, es ist sozusagen also ein Rollback der Demokratie, von der wir lange geglaubt haben, sie wäre allmächtig und ewig. Und dieses Gefühl einer gewissen Ohnmacht, glaube ich, die man als eine äußere Bedrohung empfindet, führt zu dem Rückzug ins Private.
Jetzt hat Ihr neuer Film Grenzland ja auch noch ausgerechnet in Leipzig beim Leipzig Premiere gehabt am Donnerstag. ein paar Tage nach der Ankündigung, dass die Kinos dann in der kommenden Woche zumachen würden. Wie haben Sie die Premiere erlebt?
Naja, ich war ja in Leipzig zur Premiere. Das ist natürlich eine besondere, auch etwas komisch bedrückende Situation da in dem CineStar 2. Da gehen wahrscheinlich 300 Zuschauerinnen und Zuschauer in das Kino rein und da saßen vielleicht 60 oder 70. Und dann darf man anschließend noch nicht mal reden miteinander, weil das eben aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht zulässig ist. Das ist wirklich ein komisches Gefühl, weil Kino ist ja, da sitzt man ja nicht allein im Dunkeln. Das ist ja nicht wie Internet oder wie Fernsehen. Kino ist ein dunkler Raum und ein Raum, in dem man was miteinander erlebt, in dem man miteinander irgendwelche Träume und Hoffnungen teilt und eben als große Gruppe. Kino ist ein Ort gegen Einsamkeit, wenn es funktioniert. Und wenn man da nur zu fünf drin sitzen kann, dann ist man da eben trotzdem einsam. Und das widerspricht dem Kino.
Grenzland, so heißt der neue Film von Andreas Vogt und er läuft beim DOC Leipzig. Das Festival geht morgen zu Ende, aber den Film selbst können Sie auch online sehen, noch bis zum 13. November über die Webseite des DOC Leipzig. Vielen Dank, Andreas Vogt.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch, ja?
Wenn man sich die Filmografie bekannter US-amerikanischer Schauspielerinnen anschaut, dann stößt man auf ein interessantes Phänomen. Kaum einer hat es sich nehmen lassen, böse, böse Blicke zu werfen, dämonische Zaubersprüche loszulassen und die Welt zu verhexen. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, da ist etwa Glenn Close in den 101 Dalmatiner-Filmen, Meryl Streep in Into the Woods oder Angelina Jolie in Maleficent. Seit letzten Donnerstag treibt nun Anne Hathaway in Hexen auf den deutschen Leinwänden ihr Unwesen. Schon einmal wurde das gleichnamige Buch von Roald Dahl verfilmt, und zwar 1990 von Nicholas Roeg. Über den alten Film, den neuen Film und Hexen im Kino spreche ich jetzt mit Hexenmeisterin und Filmkritikerin Anke Lewicke. Anke, Roald Dahl ist bekannt für seine Kinderbücher, die ziemlich abgründig und düster sind. Wie setzt denn nun der Regisseur des Remakes, Robert Zemeckis, dessen schwarzen Humor in Szene?
Also es ist schon wieder so eine typisch fiese Geschichte. Also Hexen wollen eben, die hassen Kinder und sie finden schon den Geruch von Kindern unappetitlich. Deshalb wollen sie die Kinder aus der ganzen Welt verschwinden lassen. Und die Oberhexe, das hattest du ja schon gesagt, ist Anne Hathaway. Und die ist ja eher so auf Prinzessinnen abonniert. Aber man sieht dir hier die Spielfreude an, also wie sie sozusagen ihr Gesicht mit Fratzen in alle Himmelsrichtungen verzieht. Und sie will eben Kinder in Mäuse versammeln und sie verwechselt auch immer die Worte Mäuseplage und dann Kinderblagen. Also das ist alles ganz lustig. Und dann gibt es einen kleinen Jungen, der will eben das verhindern, dass das alles passiert. Es gibt unheimlich viele wilde Verfolgungsjagden und viel Hokuspokus. Und ich habe mir das unheimlich gerne angeschaut, aber es ist nie richtig bedrohlich geworden. Das ist so Slapstick alles. Und ich bin so amüsiert aus dem Kino gekommen. Aber so Hexenbedrohung, was Böses, war nicht so richtig in dem Film.
Es gibt ja auch eben die andere Verfilmung, 1990 von Nicholas Roeg. Kommt denn der Film dem Buch näher?
Ja, da kann ich nur sagen, Auftritt Angelica Houston, die damals die Oberhexe gespielt hat. Und wenn sie zum ersten Mal das Hotel in einem schwarzen Kleid betritt, dann ist das eine unglaubliche Eleganz, was ganz Dievenhaftes. Sie zieht sich Angelica Houston die Perücke ab und dann auch die Gesichtshaut, das hat so was ganz Haptisches. Und dann kommt so das Gesicht einer uralten Hexe zum Vorschein. Die Nase wird immer länger, das Kinn dreieckiger. Dann sind da nur noch so Stummeln im Gebiss. Also das ist wirklich großartig. Und ich meine, Regisseur Nicholas Roeg hat ja auch Wenn die Gondeln Trauer tragen gedreht. Also der hat so einen Sinn für subtilen Horror. Und da gibt es schon viel bedrohlichere Töne. Und damals waren die Hexen, das spielte ja in England, fällt schon so aus. Es gibt Transhexen, Hexen aus Asien und Hexen im Sari. Aber es gab eben keine schwarzen Hexen. Und das ist jetzt vielleicht neu, dass hier in dem aktuellen Film von Robert Zemeckis ist der Junge eben ein Schwarzer, die Großmutter auch. Und sie leben da 1960 in diesem Hotel, sind da so ein bisschen die Außenseite. Aber eigentlich bleibt das nur Kulisse, also der Rassismus wird nicht Thema. Und jetzt, wenn man so die Diskussionen verfolgt rund um den Film, dann gibt es eben auch immer wieder so Vorwürfe, dass sie den Antisemitismus des Buches übernommen haben. Also Roald Dahl war erklärter Antisemit. Und dann geht es eben in dem Film, das kann man vielleicht reinlesen, um die jüdische Weltverschwörung, um Kinder, die geopfert werden sollen als Ritual. Aber man müsste sich den Film doch genau daraufhin nochmal ansehen, was an diesen Vorwürfen dran ist.
Hexenfilme passen natürlich auch zu Halloween, was ja wieder ansteht. Wenn wir jetzt mal die Hexenfilme aus den USA Revue passieren lassen, wofür stehen die Hexen im Mainstream-Kino? In welcher Tradition bewegen sie sich?
Ja, da würde ich mal so verallgemeinern sagen, dass sie jetzt nicht so kulturgeschichtlich oder mythologisch aufgeladen sind, sondern sie dürfen einfach böse sein. Und wenn sie böse sind, das verschafft ihnen unheimlich großen Lustgewinn. Und ich glaube, deshalb wollen so viele Stars auch mal eine Hexe spielen. Da können sie so hemmungslos alles überspielen, so richtig anarchisch sein. Und wenn man jetzt diese US-amerikanischen Hexen vergleicht, zum Beispiel mit Hexen in einem anderen Kinokultur, also japanischen Hayao Miyazaki, da gibt es natürlich in seinen Animationsfilmen auch Hexen, aber die sind dann in ihrem Bösen gefangen, das ist so ein Fluch, das sind so ja Fantasy-Figuren so im reinen Sinne, die so gut und böse gleichzeitig sind, die immer so hin und her wandeln. Und nehmen wir mal europäische Beispiele, also die Suspiria-Verfilmung von Mario Bava und Luca Guadagnino, da geht es natürlich um den Hexenkult, der ganz weit zurückgeht. Aber ich muss dir sagen, Susanne, es gibt auch eine böse Hexe, die hat nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen, und zwar aus Wild at Heart. Und da wird The Wizard of Oz mit zitiert, also ne, die Schwiegermutter von Nicolas Cage, die verfolgt ihn ja immer auf dem Besenstiel und lacht dann so ganz hämisch und hat so überschminkte Lippen. Also das ist, glaube ich, die böseste Hexe, die ich kenne aus dem US-amerikanischen Kino.
Und definitiv Stoff für Albträume. Halten wir fest, Hexen Filme sind sehr populär, und einer der erfolgreichsten Filme in diesem doch sehr merkwürdigen Corona-Kinojahr ist in den USA der Hexenfilm Hokus Pokus gewesen. Und zwar hat Disney den Halloween-Klassiker von 1993 noch einmal im Kino herausgebracht, und das mit guten Zahlen. Hast du eine Erklärung dafür, dass dieser Film sich jetzt wieder so einer großen Beliebtheit erfreut?
Also der hat damals keine guten Kritiken bekommen, auch gar nicht so viel an der Kinokasse gemacht, hat sich dann aber zu so einem Klassiker im Fernsehen entwickelt. Und das ist einfach so ein Familienspaß. Und wenn man Bette Midler sieht mit den Hasenzähnen, dann ist das einfach auch großartig. Und genauso Sarah Jessica Parker, die so ein bisschen begriffsstutzig ist. Also man guckt diesen Hexen unheimlich gerne dabei zu, weil sie so Spaß haben, einfach so böse zu sein. Und es gibt auch einen sexualisierten Subtext immer. Also diese Hexen wollen eigentlich von Männern begehrt werden, aber gleichzeitig Männer auch immer entmannen, entmachten. Und da sind wir beim ganz anderen spannenden Hexenfilm, die Hexen von Eastwick. Und da frage ich mich, ob so ein Film noch möglich ist. Also da geht es ja um Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer, drei Frauen, die reden gnadenlos immer über die Größe von Schwänzen, was sie sich so vorstellen wollen. Dann taucht Jack Nicholson auf, ein unheimlicher Macho, macht die alle gleichzeitig an, regelt sich dabei aber wie eine Frau auf dem Bett rum. Und ich finde, der Film hat aber doch immer noch eine Utopie. Es geht um drei Frauen, die eben mal einen Mann nach ihren Vorstellungen erschaffen wollen.
Also, eine große, weite Welt, die Hexen im US-amerikanischen Kinofilm. Anders war der neue Film Hexen, Hexen, den können Sie noch bis morgen Abend im Kino sehen. Die anderen Filme, über die wir gesprochen haben, die sind passend zu Halloween auf den einschlägigen Video-on-Demand- und Streaming-Plattformen zu finden.
Top 5.
Seit ihren Anfängen am Theater wandert Tilda Swinton durch die Genres, ist in experimentellen Filmen von Christoph Schlingensief zu sehen, in Historienfilmen und bekam an der Seite von George Clooney und Michael Clayton einen Oscar. Am 5. November wird die Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton, gebürtig in Schottland, wohnhaft in der Nähe von Inverness, also eben da in Schottland, 60 Jahre alt. Hartwig Tegler verbeugt sich in den heutigen Top 5 vor der Schauspielerin.
Lust auf einen Film?
Das sei ein großer Fehler, dass sie überhaupt jemals vor einer Kamera gelandet sei.
I never wanted to be a performer. I was a writer.
Ich war eine Schriftstellerin, sagt Tilda Swinton. Sie wollte niemals Schauspielerin werden.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Caravaggio von Derek Jarman, 1986.
Säufer, Arme, Diebe, sie sind die Modelle für die religiösen Gemälde des Malers Caravaggio. Und Prostituierte. Tilda Swinton spielt die schwangere Hure Lena, die sowohl ihren Geliebten als auch Caravaggio verlässt und zum Kardinal wechselt. Ihr Kind soll reich aufwachsen.
I have Scipione, and the child shall be rich.
Als sie merkte, dass sie das Theater nicht mehr interessierte, damals in den 1980ern,
when I realized I wasn't interested in the theater, I met a really extraordinary man called Derek Jarman.
Da lernte sie einen außergewöhnlichen Künstler kennen, Derek Jarman. Es machte ihr möglich, sagt Tilda Swinton, zu spielen, wenn er sagte,
come and find out what kind of performer you want to be.
Komm und finde heraus, was für eine Art Künstler du sein willst. Mit 26 Jahren wirkt sie in Caravaggio, dem Porträt über einen Künstler des Frühbarocks, wie ein ungeschliffener Diamant. Ihre Darstellung der Hure Lena aber kocht schon, brodelt. Und die strahlende Kraft des Diamanten ist schon spürbar.
Platz 4. Young Adam von David Mackenzie, 2003.
Tilda aus dem uralten schottischen Swinton-Clan und der Schotte und Trainspotting-Star Ewan McGregor in einer Geschichte, die im schottischen Glasgow der 1950er Jahre spielt. Joe betrügt Les, den Kapitän eines Binnenfrachters, mit dessen Frau Ella.
Ella, Les will be back in a minute.
What if I know him, it won't?
Er wird gleich wieder da sein, hast du Schiss? Fragt Ella. Leere und Trostlosigkeit umhüllt die Protagonisten wie eine dunkle Aura. Verstörend die Entblößung der Figuren, die Tilda Swinton, wie übrigens auch Ewan McGregor, mit Leidenschaft spielt, wo sich aber zugleich ein Gefühl von Starre vermittelt, verloren sein. Und der Sex wirkt wie ein verzweifelter Kampf gegen die existenzielle Leere. Das wirkt bei Tilda Swinton unfassbar ausdrucksstark.
Wenn ich mein Blut nicht bekomme, wie es das Gesetz verlangt,
Platz 3,
dann wird ganz Narnia für immer zerstört.
Die Chroniken von Narnia, 2005, 2008, 2010.
Und es wird untergehen, in Feuer und Wasser.
Natürlich braucht auch das Hollywood-Kino die großen Schauspieler, um in den wichtigen Nebenrollen der Blockbuster das Dunkle darzustellen. In der Narnia-Trilogie deutet Tilda Swinton als weiße Hexe dieses Dunkle und Abgründige aber nur an. Doch auch in dieser homöopathischen Dosis ihrer Kunst kann Tilda Swinton gar nicht umhin, die anderen Schauspieler blass aussehen zu lassen. Zurücknehmen war vielleicht beabsichtigt, funktionierte aber irgendwie nicht.
Platz 2. Grand Budapest Hotel von Wes Anderson, 2014.
Tilda Swinton und Ralph Fiennes. Die Witwe Madame D. und Monsieur Gustave, der bei ihrem letzten Aufenthalt im Grand Budapest, dem Hotel irgendwo in Osteuropa am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, die Nacht mit ihr verbringt und sie dann verabschiedet.
Zünden Sie bitte eine Kerze für mich an. In der Sakristei von St. Marie.
Ich sorge persönlich dafür, sofort.
Ich liebe Sie.
Ich liebe Sie.
Abfahren!
Mit kräftigem Make-up, auf satte 84 getrimmt, inklusive etwas entglittener Gesichtszüge und leicht wirrem Blick, aber entbrannt trotzdem in später Liebe, da beweist die Meisterin der Wandlungsfähigkeit eben die, ihre Meisterschaft, mit Ralph Fiennes als unbedingt ebenbürtigem Gegenüber. Zwei, die sich im besten Sinne hochspielten. Für eine andere Nebenrolle in Michael Clayton gab es für Tilda Swinton übrigens 2008 den Oscar.
Platz 1, Only Lovers Left Alive von Jim Jarmusch, 2013.
Was ist das?
Fragt der Vampir die Vampirin.
Null negativ. Es ist deliziös.
Blut am Stiel.
Am Stiel.
Eve ist Vampirin, die sich, wie ihr Vampirgatte vorgenommen hat, kein Menschenblut mehr zu trinken. Aber diese Zivilisierung der Blutsauger scheitert am Ende. Es geht um Liebe und Romantik inklusive eines wehmütigen Diskurses über die Vergänglichkeit, hier im Genre des Vampirfilms. Jim Jarmusch meinte nach dem Dreh, Tilda Swinton sehe manchmal aus, als würde sie wie eine Raubkatze umherstreifen. Wie gesagt, Meisterin der Metamorphose. Wir können in jedem Fall dankbar sein, dass Derek Jarman in den 1980er Jahren Tilda Swinton den Raum gab, sich als Künstlerin, als Schauspielerin zu finden.
In der kommenden Woche am 5. November wird Tilda Swinton 60 Jahre alt. Die Top 5 wie die ganze Sendung finden Sie wie immer als Podcast auf den gängigen Plattformen. Ich bin Susanne Burg.